So, Sie haben es mitbekommen, Manuel Neuer fällt erst einmal aus, aber er ist wieder zurück. Bischof Christian Stäblein ist wieder da, um den Kasten hier, also das Studio, sauber zu halten. Schönen guten Morgen.
Das ist ja mal eine Begrüßung, lieber Herr Wittke. Schönen guten Morgen. Ja, ich freue mich auch, hier wieder zwischen den, Pfosten stehen zu können, zwischen den Mikrofonen sozusagen. Wir feiern Gottesdienst, okay?
Sehr gerne.
Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Mag ich sagen, wir kommen dem Osterfest jetzt schon ganz schön nah, aber ich habe die letzten Wochen schon mitbekommen, mit Vorfreude oder so ist jetzt noch nichts oder sollte sogar richtig nicht sein. Passionszeit bedeutet eher nochmal durch die Leiden Christi zu gehen, aber mit dem Wissen, am Ende wird alles gut. Und ich merke da immer wieder bei mir, ich finde es irgendwie künstlich. Also ich schaffe das nicht. Ich müsste mir regelrecht einreden, Thorsten, jetzt lass mal die Leiden Christi an dich ran. Es gibt doch so viel reales Leid. Da muss ich doch nicht jetzt noch künstlich an die Leiden eines Herrn Jesus mühsam mich hineindenken, oder?
Sie müssen sich nichts einreden, wirklich nicht. Und wenn es künstlich wird, hilft es ja auch gar nichts. Mir geht es anders. Ich finde den Gedanken, dass Jesus unser Leid kennt und damit dieses reale Leid, was Sie ansprechen, dass er das kennt und durch dieses Leid hindurchgegangen ist, angesichts des Leides, das um uns rum ist. Ich finde diesen Gedanken, wie soll ich sagen, tröstend, er hält mich. Das ist das eine. Und das andere ist ein Fest des Lebens, eben Ostern in einer Woche feiern. Das geht doch nur, wenn das Leben in seinen vielen verschiedenen Facetten vorher auch deutlich vorkam, das Schwere auch in den Blick gekommen ist. Sonst wird es zu einer flachen Happy-Happy-Nummer, von der jeder weiß, das ist doch nicht auf dieser Welt. Passion, glaube ich, und Sie sagen es ja auch, ist ein wichtiger Teil des Lebens. Und darin natürlich ist auch Jubel. Jubel über das Wissen, dass Jesus den Tod besiegt hat. Das gehört zum Sonntag heute. Okay. Immer dazu. Auch in der Passionszeit. Der Sonntag ist immer auch ein kleines Ostern.
Also da darf schon ein wenig zumindest schon mal gejubelt werden. Dass die Passionszeit jetzt so langsam zu Ende geht, merke ich auch daran, dass ein paar Menschen, die ich kenne, jetzt wieder anfangen, Alkohol zu trinken. Also in Maßen, die hatten halt 7 Wochen jetzt drauf verzichtet oder verzichten wollen. Da wird es auch schnell mal aufgerundet oder sich eingeredet. Eigentlich habe ich ja schon eine Woche vor der offiziellen Fastenzeit angefangen und dann ist ja jetzt eine Woche vorher auch wieder gut aufzuhören oder eben wieder anzufangen mit Alkohol. Wie ist es bei Ihnen? Immer noch knallhart, keine Süßigkeiten?
Knallhart, naja, aber ich finde, je länger, desto leichter manchmal. Obwohl ich natürlich auch gut den Moment kenne, wo ich gerne nach dem Essen ein Stück Schokolade, naja, okay. Aber abkürzen, finde ich, gilt eigentlich nicht, auch wenn es verständlich ist. Und manchmal im Leben braucht es Abkürzungen, unbedingt. Und manchmal braucht es Umwege. Umwege erhöhen ja bekanntlich die Ortskenntnis,
wie man so schön sagt. Das stimmt. Am kommenden Mittwoch wird auf RTL im Fernsehen wieder Die Passion gezeigt, also nachgespielt. Das hat es als TV-Live-Event vor 2 Jahren schon mal gegeben, damals noch mit Thomas Gottschalk als Erzähler, Alexander Klaas als Jesus. Diesmal ist Sänger Ben der Jesus und Hannes Jenicke der Erzähler. Mir hat es letztes Mal ehrlich gesagt ganz gut gefallen. Wie stehen Sie zu solchen Passionsaufführungen?
Ich finde das auch gut, sehr gut sogar. Passionsspiel im Fernsehen und ins Aktuelle übertragen. Also wenn ich mir früher hätte etwas wünschen können, hätte ich gesagt, unbedingt. Ich glaube, die Geschichte, in der ja mit Leiden und Sterben gewissermaßen das Drama unserer Welt erzählt wird, neu erzählt wird, das geht uns alle etwas an. Und je weniger Menschen davon wissen, desto besser, diese Geschichte nahezubringen. Man muss aufpassen, gerade heute, dass die Erzählung nicht in falscher Weise antijüdisch erzählt wird. Es waren die Römer, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Und sicher war das religiöse Establishment nicht für ihn, aber Jesus war Jude Und die Verbundenheit mit dem jüdischen Volk ist für uns essentiell und unhintergehbar und gehört für mich unbedingt mit in diese Geschichte. Da dürfen keine falschen Zungenschläge aufkommen.
Okay, okay. Das wird spannend am kommenden Mittwoch. Es wird ja auch gerne belächelt, aber selbst das würde ich jetzt in Kauf nehmen, wenn es Aufmerksamkeit bekommt und eben gut gemacht ist, gut umgesetzt ist, kann das wirklich gut werden. Und wir werden anschließend dann mal sehen, wie wir eben diese Aufführung dann bewerten werden. Die Passion bei RTL Fernsehen, die hat ein großes Promi-Aufgebot zu bieten. Was hat der Sonntag denn heute aufzufahren und zu bieten? Was ist das Motto? Werden wir schon so in Richtung Ostern geleitet?
Na, ich würde erst mal sagen, der Sonntag hat das Original. Wir haben Palmarum, eine Woche vor Ostern. Also Palmarum, so heißt dieser Sonntag. Zum Beginn der Karwoche hören wir von Jesu Einzug in Jerusalem und dieser wird bejubelt von vielen. Es mischt sich für uns natürlich in all das schon das Wissen um das Kommende, die Nähe von Hosianna, was heute gerufen wird, und kreuziget ihn, was dann am Karfreitag kommt. Also es mischt sich sozusagen das, was wir kennen, das Hochheben und das Fallenlassen, das Zujubeln und dann Verdammen. Wie nah liegt das auch bei uns oft beieinander? Wie schnell schlägt Erwartung in Enttäuschung um, auch gegenüber Gott? All das steckt in diesem Sonntag, ich sag mal, der Weg rauf und runter sozusagen oder runter und rauf auch, wenn wir an Ostern denken, aus dem Grab wieder ins Leben bei Gott.
Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so sehr auch mich an das Leben von Prominenten tatsächlich erinnert. Ne? Dieses Hochjubeln und dann aber auch eben fallen lassen.
Naja, das, was wir so im Alltag auch, wenn messianische Erwartungen an jemand gerichtet werden, ja, dann weiß man schon immer, wie schnell kommt dann darauf auch das Kreuziget ihn.
Und Palmarum hat wirklich auch mit Palmen zu tun, Palmenwedeln, das ist irgendwie, ne, ich habe früher Bilder dazu gemalt in der Schulzeit, irgendwie so.
Ganz genau, das war ja sozusagen der antike Brauch beim Hineinkommen des Königs, sozusagen in den Ort hat man damit gewedelt, der kam eigentlich auf einem Pferd, Jesus kommt jetzt in aller Demut auf einem Esel eingeritten. Und dann wird eben mit Palmen sozusagen der Einzug des Königs, ich denke mal, der Einzug Gottes nochmal in die Stadt. Es ist ja die einzige Geschichte im Kirchenjahr, wir reden ja hier manchmal über das Kirchenjahr, die einzige Geschichte im Kirchenjahr, die zweimal vorkommt. Nämlich jetzt, eine Woche vor Ostern und dann am ersten Advent, wenn es um den Einzug Jesu sozusagen in diese Welt geht. Weil immer wieder geht es um die Kernfrage, wie kommt Gott in diese Welt, wie kommt er zu uns?
Ich bin jetzt sehr gespannt, Herr Bischof, auf die Bibelstelle, denn ich würde mir irgendwie schon wünschen, dass wir jetzt Jesus so langsam dann auch mal persönlich näher kommen und jetzt nicht wieder etwas aus dem Alten Testament zu hören bekommen, sondern etwas aus dem Lebensalltag von Jesus, damit er nicht so urplötzlich dann am Karfreitag mit einmal wieder auftaucht und wir dann betroffen sein müssen und es dann auch wieder ganz schnell zu Ende geht, sage ich jetzt mal so flapsig. Worum geht es denn in der Bibelstelle heute?
Also ich sag mal einmal, ich mag die ganze Bibel, wir hören von... Wir hören von Jesus, aber anders als sie das vermutlich meinten, wir hören frühchristliche Worte, die Jesu ganzes Sein beschreiben. Es gehört mit zu den ältesten Texten, was wir jetzt hören, steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Philippi und man nennt es den Philipperhymnus, also genau weil es da eben in diesem Philipperbrief im Neuen Testament steht und Stichwort Hymnus, weil es wie ein altes geprägtes Lied, ein hymnisches Lob klingt. Vermutlich zitiert Paulus hier ein älteres Wort. Aber jetzt hören wir erstmal.
Okay.
Philipperbrief, 2. Kapitel. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.
Wer schreibt? Paulus, ne?
Ja, Paulus schreibt. Wahrscheinlich zitiert er einen älteren Hymnus, den er schon auch bekommen hat, sozusagen, von den ersten Christinnen und Christen.
Also einer nach Jesus ableben,
ja,
schreibt über Jesus.
Genau, also die, die Jesus bezeugen, in dem Glauben, den sie durch ihn gefunden haben, die sagen das, und zwar über sein ganzes Leben. Aber da gucken wir gleich nochmal drauf, weil ja das ganze Sein vorkommt. Ein, wenn ich das an dieser Stelle einmal sagen darf, für die Stadt Berlin sehr bekannter Satz steht da drin. Steht nämlich auf der Schlosskuppel, dass sich beugen sollen alle Knie in Jesu Namen.
Ich mag ehrlich zugeben, ich hatte echt Schwierigkeiten in diesem Text reinzukommen. Und ich glaube, wenn ich jetzt in der Kirchenbank gesessen hätte, hätte ich gedacht so, oh verflixt, was war das jetzt? Ich bin irgendwie nicht mitgekommen. Auch weil ich irgendwie so im Gedanken dann doch irgendwie hoffte, Jesus zu hören gar. Und dann dachte ich, nee, aber das ist ja nicht Jesus. Stimmt, hat er ja auch gesagt, der Bischof. Da wird ja über Jesus jetzt gesprochen, aber er. Und dann dachte ich erst, vielleicht ist das Gott, von dem da gesprochen wird. Und dann, ja, es wird ja, also,
ich verstehe.
Sie müssen mir so ein bisschen durchhelfen und übersetzen.
Ja, gerne. Also, ich glaube, wenn man diesen Text am schnellsten übersetzen will, dann würde man sagen, es beschreibt sozusagen seinen Lebenslauf. Also angefangen im Himmel entäußert er, das ist eines dieser ganz zentralen Worte in dieser kurzen Passage, entäußert er sich selbst, also geht vom Himmel auf die Erde, wir sind sozusagen Weihnachten.
Das ist ja auch so ein ganz moderner Begriff, ne? Sich,
ja?
Also in Anführungsstrichen, so. Sich entäußern. Also was heißt
jetzt denn, ich
entäußere mich, also was mache ich da? Ich komme vom Himmel.
Ganz aus sich rausgehen, ganz ein anderer werden an der Stelle.
Ist da auch schon Opfern drin?
Da ist jedenfalls Demut, die ganze Haltung der Demut und des Verzichts mit drin. Jesus verzichtet sozusagen auf seine Göttlichkeit, geht. Für mich ist das wie so eine Kurve, ja, wie so eine mathematische, geht einmal runter, geht ganz nach unten, wird ganz Mensch, wird ganz bei uns, geht bis in den Tod, gehorsam bis in den Tod, heißt es, und von da ganz wieder rauf. Und das ist im Grunde, ich sage es jetzt mal ganz simpel, ist unser aller Lebenslauf. Also in Jesus ist unsere ganze Kindschaft Gottes, unser ganzes Sein auf dieser Welt mit eingefangen. Deswegen, weil wir diese Bewegung sozusagen mit himmlischem Zuspruch in diese Welt kommt, durch alle Höhen und Tiefen, deswegen diese Kurve wiederholt sich ja sozusagen ständig, durch alle Höhen und Tiefen durchgehend mit Jesus dabei an der Seite am Ende wieder zu Gott hinauf. Das ist in dieser Entäußerung, in diesem ganz ein anderer werden und ganz verzichten mit drin.
Und der Paulus sagt das jetzt zu wem? Wem will er damit etwas wahrscheinlich ja Gutes tun?
Ja, Paulus schreibt das an die frühen Christinnen und Christen. Erstmal an die Gemeinde in Philippi, aber diese Briefe waren ja alle im Grunde wie so eine Art Rundbriefe. Kennen wir ja von heute ganz gut. Und es ist natürlich ein großer Trost, der da drin steckt. Es ist die Sehnsucht nach dem ganzen Leben, das wieder verheißen ist, so wie in diesem ganzen Lebenslauf. Es ist dann auch das Wissen um das gemeinsame Aushalten dieser Jesus hat ausgehalten, was die frühen Christinnen und Christen miteinander aushalten mussten, nämlich schwere Verfolgung und ganz viel Leid an dieser Stelle. Und dann ist es der Zuspruch, es ging ja oft darum sozusagen, vor wem beuge ich meine Knie? Frühe Christinnen und Christen wurden oft dazu gezwungen oder es wurde versucht, sie dazu zu zwingen, ihre Knie vor Kaiserstatuen zu beugen. Und deswegen steckt in diesem Satz, sich beugen alle Knie in diesem Namen, eine große Kritik an den Herrschaften, an den Herrschenden, aller Herrschenden dieser Welt drin. Knie beugen, sage ich jetzt mal so, bitte nur vor Gott, vor dem, der wirklich für mich da ist und vor niemandem anders. Deswegen steht das auch an der Schlosskuppel und deswegen finde ich es auch ganz gut, dass es an der Schlosskuppel steht. Knie beugen, bitte nur vor Gott und vor niemandem anders, vor niemandem, der sich auf dieser Welt den Anspruch nimmt. Es gibt einen schönen Satz, wenn Manfred Stolpe gefragt wurde, was ihm so geholfen hat am Tag, dann hat er gesagt, Kniebeugen und Losungen sozusagen. Ja,
also, und damit war nicht die Fitnessübung gemeint?
Nein, sondern damit war auch diese Art der Kniebeugen gemeint.
Sie betonen das so, weil wird das häufiger verwechselt, so dieses Knien?
Ja, ich glaube, in der Tat. Ich meine, das ist doch eine unserer großen Anfechtungen, dass man vor allem Möglichen auf die Knie geht oder auf die Knie fällt oder dazu gezwungen wird in schrecklichsten Opfer-Täter-Situationen, aber auch sozusagen da, wo wir uns selber unsere Götzen machen und auf den Knien daherrutschen. Ich glaube, das ist eine der großen Schwierigkeiten immer gewesen für die Menschen, zu wissen, was gibt mir Halt und wovor gehe ich wirklich auf die Knie und bitte von nichts anderem.
Sind wir jetzt zu weit abgeschweift von der Bibelstelle oder sind wir mittendrin?
Wir sind mitten im Text. Wir sind genau in der gleichen Geschichte, die wir vorhin erzählt haben von den Palmwedeln und dem Einzug, nämlich, dass da einer kommt, der ganz anders König ist und der das in tiefer Demut und in der Haltung des tatsächlich für uns und im großen Verzicht entäußerte sich selbst, wurde ganz ein anderer, blieb eben nicht im Himmel, sondern Gott ist ganz in diesem Menschen da.
Dann kann ich da doch schon etwas Österliches raushören. Vielen Dank dafür. Wir haben am Freitag bei unserer Aktion Wir suchen die besten Großeltern Berlins ein Großelternpaar gewürdigt. Die haben einen tollen Preis gewonnen, aber ja, nur ein Paar konnte eben gewinnen und es hat viele, teils sehr berührende Lebensgeschichten gegeben, wie die Großeltern sich einsetzen, wie sie aufopferungsvoll ihren Kindern und ihren Enkelkindern helfen, zum Teil regelrecht ihr eigenes Leben ein Stück weit aufgeben, um für die alleinerziehende Mutter da zu sein oder um einem kranken Kind eine besonders intensive Pflege zuteil werden zu lassen. Das wird so schnell übersehen oder für selbstverständlich genommen. Ich hätte denen am liebsten allen etwas geschenkt, aber ich kann das nicht. Aber Sie können das, Herr Bischof, auf ganz andere Art und Weise, ahnen Sie vielleicht gar nicht. Aber wir kommen jetzt zur Fürbitte und eine Fürbitte ist, finde ich, auch so etwas wie ein Geschenk und kann auch immer wieder Trost spenden.
Gott, wir denken zuerst an die Terroropfer, an die Betroffenen von dem schrecklichen Anschlag vorgestern in Moskau. Wir denken an die Angehörigen, gib ihnen Kraft jetzt für diese schweren Stunden. Gott, wir danken dir für alle Schöpfung, für unser Leben, für die Menschen um uns, die du uns geschenkt hast. Wir bitten dich, stärke die Mutigen, die für andere da sind, für ihren Nächsten, für die Kleineren, für die Hilfe brauchen. Stärke sie mit Kraft und mit dem Glück, das aus diesem Dasein wächst. Gott, am Anfang der Karwoche danken wir, dass du im Leid nicht allein lässt, dass du uns kennst, unsere Ängste, unser Leugnen, unser Verpassen des Lebens. Wir bitten dich, stärke uns im Halten, im Füreinander-Dasein, in der Kraft. Schenk uns Ruhe. Schenk dieser Welt Ruhe vor dem großen Fest, dass es ein Fest des Lebens sei, in dem der Tod verliert, all überall.
Amen. Viele sind schon los, sind gleich am Freitag in die Schulosterferien gestartet. Die ein bisschen warten konnten, haben die erste Reisewelle abgewartet und starten heute. Da wird jetzt für die Reise auch wieder der ein oder andere Glücksbringer bemüht, das Lieblings-T-Shirt in den Koffer gepackt oder der kleine Erinnerungsstein in die Handtasche oder auch der Plastik-Wackel-Elvis aufs Armaturenbrett im Auto gepfropft. Sie kriegen jetzt zusätzlich auch noch etwas ans Ohr geheftet. Vielleicht geht's ja sogar runter bis ins Herz. Hier kommt der Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Weil wir gerade von Glücksbringern gesprochen haben oder ich davon gesprochen habe, wie ist es eigentlich bei Ihnen, Herr Bischof? Welchen Glücksbringer haben oder hatten Sie mal oder ist es mit dem Beginn des Theologiestudiums vorbei gewesen? Kein Aberglaube mehr.
Also Glücksbringer in diesem abergläubischen Sinn habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht wirklich nie gehabt. Was Aha. ich allerdings gut kenne, das sind Objekte also oder Dinge, die einem helfen, durch Situationen durchzukommen, wo man dann froh ist, dass Zum man Beispiel? Was hat. Also das Bekannteste ist ja nun so die Bronzeengel, aber weil Sie danach fragen, ich habe mal einen blauen Stoffelefanten, einen blauen kleinen Stoffelefanten geschenkt bekommen. Das war der Elefant eines Kindes und das hat mir damals zum Trost für meinen Umzug geschenkt und für den Weg sozusagen. Und diesen blauen Stoffelefanten, den habe ich aber sehr in Ehren gehalten und habe ihn heute noch Und das war oft ein guter Begleiter für gute Gedanken. So rum tut's dann auch gut.
Sehr süß. Schönes Beispiel für: Denken Sie jetzt nicht an einen blauen Stoffelefanten. Schönen Sonntag, schöne Woche. Kommen Sie gut durch die Karwoche. Es geht Richtung Ostern.
Ich wünsche Ihnen eine gute, eine segensvolle Karwoche.